Ein Jahr, in dem ihr wirklich auch immer wieder daran denkt, warum wir so getrost und so mutig sein dürfen, weil wir in Gottes Hand stehen. Am Anfang haben wir die Jahreslosung gesehen, da ist sie nochmal. Und das wird auch das Thema der Predigt sein. Das Bild ist von einer guten Bekannten, von der Gabi Fischer, die hat das am Computer gemalt. Und ich fand das so schön, weil für mich wirkt das so, als ob da an der Seite so Vorhangschals sind und man guckt schon mal so ein bisschen nach vorne, wie es denn da hinten aussieht. Und diese Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu, mit der habe ich mich beschäftigt. Bin ja jetzt schon eine Weile in Rente und habe jetzt in der Rente auch das Nähen wieder entdeckt. Und dann habe ich mich zunächst mit meiner ganz normalen Haushaltsmaschine begnügt, das war auch kein Problem. Dann habe ich mit Lucien einen Nähkurs gemacht und habe mich an die Overlock getraut. Jetzt haben wir auch eine, haben wir uns zusammen gekauft. Ganz mutig habe ich auch genäht und dann habe ich Babysachen gemacht. Und die sind ja ziemlich klein und frickelig. Und dann habe ich das erste Mal mit der Overlock, ich habe mit der Overlock einen Ärmel eingenäht, guck mir das an und hatte, da die ja mit Schere, also oder mit Messer ist, die schneidet direkt alles Überflüssige ab und hatte so einen Schnitt im Oberteil. Das ist nicht so gut. Zumal ich das verschenken und das kannst du ja so nicht lassen. Ne? Dann habe ich versucht, das zu reparieren. Habe versucht, das zusammenzunähen. Also, es wurde einfach nicht richtig. Man konnte es immer noch sehen. Und dann habe ich es zur Seite gelegt und gesagt, ich habe ja noch Stoff. Das mache ich neu. Und dann war es auch gut. Also neu machen. Das ging ja da. Wenn das doch im Leben auch so einfach wäre. Einfach auf Reset, einfach neu. Und in der Jahreslosung heißt es jetzt ja auch, sehe, ich mache alles neu. Und wenn man das so hört, dann klingt das richtig gut. Vielleicht sind da Probleme auf der Arbeit, vielleicht in der Ehe, vielleicht ist finanziell was schwierig. Beziehungen, die wirklich nicht gut laufen. Oder, und das haben wir jetzt ja gerade in den letzten Tagen auch erlebt, du musstest Abschied nehmen von einem geliebten Menschen, vielleicht sogar endgültig. Mehr noch, schauen wir in die Welt, Kriege, Katastrophen, Unfälle, wie jetzt in der Schweiz. Wäre es nicht toll, wenn diese Jahreslosung, wenn wir das so als ein Versprechen annehmen könnten, dass Gott im Jahr 2026 all das, was nicht gut läuft, was uns fehlt, was verkehrt ist, neu macht. Aber ist es wirklich das, was dieser Text der Jahreslosung bedeutet? Um das wirklich zu verstehen, was Gott uns damit sagen will, müssen wir den Vers im Kontext lesen. Die Jahreslosung steht im Buch der Offenbarung. Das ist das letzte Buch in der Bibel. In diesem Buch schaut Johannes nicht auf das Jahr 2026, sondern er schaut auf das Ende der Welt. Und ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und von dem Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, das ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast. Denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein, mein Kind sein. Jetzt wird uns schnell klar, dass hier nicht gemeint ist, dass Gott im kommenden Jahr alles, was schiefläuft, neu macht. Und es heißt auch nicht, dass Gott Dinge, Beziehungen in unserem Leben einfach so neu macht. Hier geht es wirklich um das, was am Ende der Welt geschieht, am Ende der Zeiten. Ja, und oft könnte man denken, das kann ja nicht mehr lange dauern. Guckt euch doch mal um. Wir brauchen gar nicht weit zu gucken, in die Ukraine, nach Israel. Ja, überhaupt die ganze politische Situation in vielen, vielen Ländern. Die Naturkatastrophen, Gewalt, Ungerechtigkeit. Die Ressourcen werden knapper und ungerecht verteilt, das Klima immer kritischer. Das ist doch wirklich so, als man sagen würde, jetzt geht wirklich alles im Bach runter. Das kann doch nicht mehr lange gehen. Aber die Offenbarung will uns nicht dazu verleiten, zu spekulieren, sondern sie ist ein sogenanntes Trostbuch. Die Offenbarung ist uns zum Trost und zur Hoffnung gegeben. Und wenn man sich überlegt, in welcher Zeit die Offenbarung niedergeschrieben worden ist, dann war das ja so im ersten Jahrhundert nach Christus, so ungefähr, und in den ersten Generationen der Christenheit. Und die waren einem enormen Druck ausgesetzt, bis hin zur Verfolgung. Christen wurden bereits damals aufgrund ihres Glaubens ausgegrenzt, verfolgt, gefoltert und getötet. Und diesen Christen sagt Gott durch den Apostel Johannes in der Offenbarung, das Ende steht schon fest. Ich benutze ja manchmal so mit meinem losen Mundwerk diesen Satz, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und das ist eigentlich das, was die Offenbarung hier sagt. Das Ende steht schon fest. Ganz gleich, was ihr gerade durchmacht, wie schwer euer Leben gerade ist, das Ende steht schon fest. Und wer weiß, dass Gott alles in der Hand hat und wer diese Perspektive auf die Ewigkeit hat und weiß, dass Gott einmal alles neu machen wird, der kann anders leben. Der kämpft auch anders. Der hält anders aus. Im weiteren Verlauf möchte ich also mit euch die Jahreslosung so ein bisschen im Kontext betrachten. Gott spricht ja, siehe, ich mache alles neu. Und dieser Vers bezieht sich auf den ersten, also dieser Vers bezieht sich auf den ersten Vers aus dem Text. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. In einem Gespräch sagte mal jemand zu mir, also das mit der Auferstehung und die Menschen werden alle leben und so, das geht ja gar nicht, da ist doch gar nicht genug Platz. Aber es wird nicht mehr diese Erde in unserer jetzigen Begrenztheit geben, mit diesen Problemen sein, sondern Gott schafft eine neue Erde. Ist uns das wirklich so bewusst? Es wird komplett neu. Das heißt doch eigentlich, ja, dass die Welt das gleiche Schicksal erleiden wird, wie wir als Christen und ja, wie Jesus selbst. Was ist damit gemeint? Jesus musste den Weg ans Kreuz und in den Tod gehen. Und dann ist er auferstanden und er lebt. Und auch uns bleibt der Tod nicht erspart. Aber wir haben eine begründete Hoffnung, dass auch wir nicht im Tod bleiben, sondern auferstehen werden. Und so wird auch die Erde und der Himmel, wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr sein, aber neu entstehen. Vorstellen kann ich mir das nicht. Wie die Welt dann aussieht, bleibt uns auch verborgen. Malte Detje, ein Pastor, weist in diesem Zusammenhang auf ein Bild hin, das im letzten Buch von Narnia von C.S. Lewis beschrieben wird. Und vielleicht hat es der ein oder andere auch gelesen oder im Fernsehen geguckt. Und in diesem Buch geht es darum, dass die wunderbare Fantasiewelt untergeht und Narnia wieder aufersteht. Als die Kinder, um die es in diesem Buch geht, im neuen Narnia sind, erkennen sie dort das alte Narnia wieder, aber erst auf den zweiten Blick. Weil alles viel intensiver ist. Die Berge sind zwar irgendwie noch die Berge, die sie kannten, und dennoch sind sie größer, die Farben intensiver. Eines der Kinder sagt, sie sind anders, sie sind farbiger und sehen weiter entfernt aus, als ich sie in Erinnerung habe. Sie sind nicht mehr Ja, ich weiß nicht. Sie sind mehr als das Wirkliche. Das war ein Versuch von C.S. Lewis, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Johannes selbst beschreibt das anders. Er beschreibt nicht, wie es aussehen wird, sondern er schildert das Positive und er weist darauf hin, dass Negatives nicht mehr sein wird. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Eigentlich immer, wenn ich an einem offenen Grab stehe, wenn ich selbst um jemanden trauere oder wenn ich mit Trauernden spreche, dann hilft mir die Hoffnung, dass wir unsere Lieben eines Tages in der Ewigkeit wiedersehen. Und ich glaube das auch. Aber das Wesentliche, und das wird in diesem Vers deutlich, ist gar nicht, dass wir unsere Lieben wiedersehen, sondern ist, dass wir ganz nah bei Gott sind. Unsere Beziehung zu ihm ist dann endgültig geheilt. Er ist ganz real in der Mitte seines Volkes, inmitten der Christen. Das ist eine enorme Aussicht, in dieser Geborgenheit zu leben. Und natürlich ist Gott hier mitten unter uns. Aber keiner von uns kann ihn sehen. Und das ist, glaube ich, auch so der Unterschied. Er ist dann nicht mehr jemand, an den wir glauben, sondern er ist jemand, der wirklich präsent ist. Wie das sein wird, kann ich mir nicht vorstellen. Es heißt weiter, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Gibt es etwas Zärtlicheres, als einem Kind die Tränen abzuwischen? Die Tränen, die geweint werden, weil es krank ist, weil es gefallen ist, weil es einsam ist, weil es verletzt wurde oder weil es einen Fehler gemacht hat. Wenn dann das Kind zu dir kommt und du wischst ihm seine Tränen ab und tröstest es, dann ist das ein Ausdruck einer absoluten Liebe, also eine ganz liebevolle, zärtliche Handlung. Und so stelle ich mir vor, wird Gott deine und meine Tränen abwischen. Und er wird sagen, jetzt ist es gut. Ich bin da und du bist jetzt bei mir. Jetzt kann dir nichts mehr passieren. Welch ein Versprechen. Keine Krankheit mehr. Wir müssen doch nur durch unsere Reihen gehen, durch unsere Familie, zu unseren Freunden. Was das bedeutet. Keine Schmerzen mehr. Kein Krieg mehr. Keine Ungerechtigkeit. Keine Angst. Keine Gewalt. Keine Einsamkeit. Stellt euch das mal ein paar Sekunden vor. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Siehe, ich mache alles neu. Und das Wesentliche ist, es ist Gott selbst, der da spricht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie erlebt, dass Gott direkt zu mir spricht, so wie ihr mit mir sprecht, dass ich das höre, hörbar. In der Regel ist es doch so, dass das Reden Gottes eher durch andere oder anderes vermittelt wird. Zum Beispiel, wenn wir in seinem Wort lesen, zum Beispiel, wenn wir im Gottesdienst sind, vielleicht in einem Gespräch, in einem Hauskreis, in einem Lied. Auch in der Bibel ist das so, dass Gott oft nicht unmittelbar spricht. Aber ab und zu, und ich würde fast sagen, wenn es ums Eingemachte geht, dann lesen wir, Gott spricht, zum Beispiel in der Schöpfung. Und so auch hier, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Welch eine Zusage. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und wer wird denn nun in diesem Himmel und auf dieser Erde sein? Für wen ist sie bestimmt? Johannes schreibt, für den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht oder, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, der überwindet. Ganz ehrlich, das ist schon eine Formulierung, die Angst machen kann. Schaffe ich das? Kann ich bis an das Ende meines Lebens so treu im Glauben bleiben? Und wie ist das, wenn mich mal Zweifel plagen? Habe ich dann Pech gehabt? Oder so wie zum Beispiel bei Jochen Klepper. Wir haben viele Lieder von ihm, die wir heute noch singen. Jochen Klepper war ein gläubiger Mann, mit einer Jüdin verheiratet. 1942 wurde er wegen seiner Mischehe aus der Wehrmacht entlassen. Und er versuchte alles, um seine Familie zu schützen. Als er erkennen musste, dass er absolut ohnmächtig gegen dieses Nazi-Regime war, nimmt er sich mit seiner Frau zusammen und seiner jüngeren Tochter das Leben. War er siegreich? Oder die Menschen, die unter der Folter Jesu nicht mehr bekennen können? Ja, das kann schon Angst machen. Da darf man sich doch die Frage stellen, ob man das Lied We shall overcome, wir werden überwinden, irgendwann lauthals mitsingen kann. Wenn solche Fragen schon mal quälen, dem möchte ich sagen, stopp. Schau, wer der eigentliche Sieger ist. Wer ist denn der eigentliche Überwinder? Das ist Jesus. In Offenbarung 5 heißt es, weine nicht, einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Jesus hat schon überwunden. Jesus ist der Sieger. Und weil wir als Christen mit ihm im Glauben verbunden sind, ist sein Sieg unser Sieg. Wir müssen deshalb nicht aus eigener Kraft siegen, sondern in dem Sieg, den Jesus errungen hat, ist uns der Sieg schon geschenkt. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Wie gesagt, diese Aussage bezieht sich nicht auf das Jahr 2026, sondern auf das Ende der Zeiten. Dann wird Gott alles neu machen. Und dennoch hat es Auswirkungen darauf, wie wir in dieses neue Jahr gehen. Du musst nicht mit aller Gewalt versuchen, glücklich zu sein. Du musst auch nicht an den Ereignissen, mit denen du tagtäglich konfrontiert wirst, verzweifeln. Denn die fantastische Welt Gottes am Ende der Welt wartet schon auf dich. Du musst keine Angst haben, das Wesentliche im Leben zu verpassen. Deine Zeit wird kommen, die Ewigkeit steht schon fest. Gott wird alles neu machen. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen und nichts mehr tun. Das ist keine billige Vertröstung aufs Jenseits. Wir sind genauso aufgerufen zu handeln. Wir sind genauso weiterhin aufgerufen, den Menschen, die es nötig haben, zu helfen. Und das zu tun, wo Gott mich hingestellt hat. Aber mit einer wunderbaren Gelassenheit, weil ich weiß, dass Jesus das Entscheidende schon vollbracht hat. Ich weiß, dass ich zum Sieger der Geschichte gehöre. Und deshalb kann ich mutig in das kommende Jahr gehen. Und wenn ich versage, wenn ich scheitere, Gottes Gnade ist größer als mein Versagen. Wir werden in Ewigkeit leben, weil Gott uns dies zugesagt hat, weil Gott zu uns spricht, wenn auch in der Regel nur indirekt. Und deshalb, lest in eurer Bibel, geht in den Gottesdienst, betet, denn daraus schöpfen wir Kraft. Das ist unsere Kraftquelle, uns immer wieder Mut gemacht wird und uns immer wieder diese tröstenden Zusagen gemacht werden. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Damit wünsche ich euch allen wirklich ein frohes neues Jahr, denn wir haben allen Grund zur Freude. Amen.